Ja, einen schönen guten Morgen auch von hier vorne. Ich möchte die Predigt mit einem Gebet beginnen. Herr Jesus Christus, wir kommen vor deinen Thron in deine Gegenwart. Danke, dass deine Güte, deine Gnade, deine Barmherzigkeit und deine Liebe uns jeden Morgen neu gilt. Wir kommen zu dir mit all unseren Zweifeln, unserer Not, unserem Versagen, aber auch mit den schönen Erinnerungen und Wünschen. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest für dein Wort. Herr, ich stehe vor dir, unvollkommen, mit Schuld und mit manchem Versagen, auch mit vielen Fragen. Ich möchte dich bitten, dass dein Wort, dein Willen durch die Predigt deutlich wird. Bitte lass nicht meine Worte, sondern deine Worte zu uns sprechen. Amen. Ja, Bernd, danke erstmal für die nette Vorstellung. Das klang ja ganz nett. Es ist ja auch nicht ganz egal, wie man vorgestellt wird. Am liebsten hat man es doch, wenn die besten Seiten, die wichtigsten Verdienste, der bedeutendste Titel nach vorne gestellt werden. Irgendwie findet es doch jeder toll, wichtig sein zu dürfen, oder? Findest du nicht auch toll, wenn andere Leute staunen, wie wichtig du bist? Es gibt sogar manche Menschen, die finden das ganz besonders wichtig, wichtig zu sein. Vom ehemaligen Boxer Muhammad Ali wird folgende Gegebenheit erzählt. An einem Ich-bin-so-wichtig-Tag bestieg er mal ein Flugzeug. Als es hieß, please fasten your seatbelts, also Sicherheitsgurte anlegen bitte, weigerte er sich. Die Stewardess redete ihm freundlich zu. Sie müssen wie alle hier den Gurt anlegen, das ist Vorschrift. Muhammad Ali entgegnete, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Die Stewardess konterte schlagkräftig, Superman braucht auch kein Flugzeug. Genauso wie Ali lieben wir es, wenn alle sehen, wie wichtig wir sind. Wir wollen wichtig sein oder zumindest wir wollen, dass jemand findet, dass wir wichtig sind. Aber oft klaffen doch Sein und Schein, also Realität und Wunsch, ziemlich auseinander. Nach außen hin habe ich es offensichtlich geschafft, meinen Schein zu wahren, dass ich jetzt hier predigen darf. Werner hat mich gefragt, ob ich heute predigen könnte. Aber wenn er mich kennen würde, wie meine Frau mich kennt oder mehr noch, wie Gott mich kennt, ich weiß nicht, ob Werner mich gefragt hätte. Aber das führe ich jetzt lieber mal nicht weiter aus, nicht, dass ihr mir dann nicht mehr zuhört. Denn was ich sagen will, das liegt mir sehr am Herzen. Und es ist ja für uns auch weder relevant, wie Muhammad Ali sich jeweils vorstellte, der immer sagte, I'm the greatest, noch wie ich hier vorgestellt wurde, sondern für uns ist als Christen doch relevant, wie Gott sich uns vorstellt, wie Gott ist. Wir lesen davon, wie sich Gott nicht als der Größte, nicht als Superman zeigt, obwohl er jedes Recht dazu gehabt hätte, sondern wie sich der dreieinige Gott voller Hingabe und Liebe der Welt zuwendet. Die Bibel erzählt von der Zuwendung Gottes zur Welt schon durch das ganze Alte Testament hindurch. Vom Kommen Gottes in die Welt, seiner Herablassung, die Jesus in die Krippe und das Kreuz führt. Und schließlich erzählt die Bibel vom Kommen Gottes im Heiligen Geist in die Welt. Das Kommen Gottes in das Herz glaubender Menschen und in die Mitte ihrer Gemeinschaft. Der Apostel Johannes trifft das Wesen Gottes in seinem ersten Brief auf den Punkt. Und wir könnten gemeinsam Seite für Seite der Bibel durchblättern und es ließe sich wohl nicht besser ausdrücken und zusammenfassen, was und wie Gott ist, als wenn wir im ersten Johannes lesen, Gott ist Liebe. Gott und Liebe gehören so untrennbar zusammen, dass man nicht angemessen von Gott reden kann, ohne zu bekennen, ja, Gott ist Liebe. Zuerst möchte ich mal den gesamten Predigttext vorlesen. 1. Johannes 4, 7-12. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Mein erster Punkt, Gott ist Liebe. Im Vers 8 ist es einmal aufgeführt und im Vers 16 später kommt es nochmal, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, denkst du dir, tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert. Das ist wieder einer der christlichen Klassiker, die man so oft hört. Und tatsächlich könnten wir uns ja so an die größten und gewaltigsten Sätze gewöhnen, dass sie uns nicht mehr vom Hocker reißen, nicht mehr unser Herz erreichen. Und irgendwie ist es ja auch verständlich. Liebe ist ja wirklich ein Wort, das mittlerweile inflationär gebraucht wird. Wenn ich an Liebe denke, denke ich erstmal an die Liebe zu meiner Frau und die Liebe zu meinen Kindern. Diese Liebe ist natürlich ziemlich unvollkommen. Aber es ist gerade für mich als junger Familienvater dennoch zutiefst bewegend, wie Gott mir durch meine Kinder nochmal ganz neue Aspekte dessen gezeigt hat, was Liebe ist. Liebe ist kein billiges Gefühl und keine oberflächliche Sympathie. Der eine Teil, den echte Liebe ausmacht, ist Hingabe. Wenn ich daran denke, wie Magdalena vor 3 Monaten geboren wurde und wir wussten lange Zeit nicht, ob sie gesund zur Welt kommen würde, wie ging mir das Herz auf? Wie konnte ich vor Freude in ihre Augen schauen und klein werden vor diesem Geschenk Gottes in meinem Arm? Mit piepsender Stimme und mit Tränen über den Wangen saß ich da direkt nach der Geburt, voller Liebe und Hingabe für dieses kleine Geschöpf. Und welch Freude kann es sein, mit Jonathan, hallo Jonathan, hingebungsvoll zu spielen, sich in seine Weltsicht zu vertiefen. Liebe ist Hingabe. Und Liebe ist Opfer. Opfer ist es nicht nur in den Nächten mit wenig Schlaf. An dieser Stelle liebe Grüße in den Glaskasten zu den jungen Eltern mit ihren Kindern. Mega cool, dass ihr da seid. Trotz Schlafmangels und womöglich hochstrapazierten Nerven. Die Zeit, das Geld, der Verzicht auf so manche Hobbys oder den Erholungsurlaub, der mit Erholung nicht mehr so viel zu tun hat. Und trotzdem kenne ich keinen Elternteil, das gesagt hat, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich keine Kinder mehr haben wollen. Das bisher Beschriebene ist persönliche menschliche Liebe. Wir wissen aber, wie schwer wir uns mit Hingabe und Opfer tun. Und wie viel mehr ist die Liebe Gottes als die menschliche Liebe? Gottes Liebe revolutioniert gar unsere Vorstellungen von Liebe. Liebe sieht den armen, hilflosen, kleinen Menschen und kann gar nicht anders, als sich für ihn zu opfern. Liebe zahlt den höchsten Preis, wenn es darauf ankommt. Liebe verlässt die Komfortzone, den Ort, wo man es sich bequem eingerichtet hat, und begibt sich mitten ins Getümmel. Liebe gibt sich lieber selbst in den Tod, als den Geliebten preiszugeben. Das ist Gottes Liebe. Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist die Liebe. Die genannten Aspekte der Liebe, Hingabe und Opfer, sind aber auch bei der Liebe Gottes ganz wesentliche Aspekte, die unser Predigttext beschreibt. Darauf will ich im nächsten Punkt nochmal zurückkommen. Aber natürlich ist die Liebe Gottes noch umfassender, viel mehr, als wir es uns vorstellen können. Es gibt viel, viel mehr Aspekte, als die wir überhaupt fassen können. Einige sind zum Beispiel im Psalm 103 genannt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Güte. Barmherzigkeit, Gnade, Geduld und Güte sind sowas wie die kleinen Schwestern der Liebe Gottes oder anders gesagt Teilbereiche von seiner Liebe. Wie stellt sich Gott vor? Was ist das Wesen Gottes? Das war meine Ausgangsfrage. Gott ist Liebe, ist die umfassende und kurz gefasste Antwort. Gott wird mit Liebe gleichgesetzt. Gott ist ein Gott der Beziehung. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind einander in Ewigkeit liebevoll zugewandt. Wie können 3 Persönlichkeiten in einer Person zusammenkommen, eins sein und doch 3? Gott ist Liebe. Sein Wesen ist gekennzeichnet durch diesen innersten Liebesbund. Von aller Ewigkeit her ist er der Vater, welcher den Sohn liebt, der Sohn, der den Vater ehrt und der Geist, der Vater und Sohn in Liebe verbindet. Liebe dominiert Gottes dreieiniges Wesen, ist überhaupt Voraussetzung dafür. Aber Gott stellt sich nicht nur so vor, er zeigt sich uns auch entsprechend. Gott behält seine Liebe nicht für sich. Diese Liebe Gottes wird in Jesus Christus offenbar, sichtbar und begreifbar, ein für allemal. Sein Wort bleibt nicht Wort allein, sondern wird zur Tat. Bei ihm ist Schein ganz Sein. Worauf will ich hinaus? Die Liebe Gottes ist offenbar, sichtbar geworden durch eine Tat Gottes, nämlich die Sendung seines Sohnes und Jesus Sühnetod. Kurz, Gottes Liebe zeigt sich in der Krippe und am Kreuz. Im Vers 9 lesen wir, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und aus Vers 10, die Liebe Gottes besteht darin, dass er gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Der erste Aspekt, den ich hervorgehoben habe, Gott ist Liebe, sein Wesen ist Liebe. Der zweite, den ich ansprechen möchte, ist, Gottes Liebe wird sichtbar in der Krippe und am Kreuz. Das Wunder der Krippe haben wir über Weihnachten wieder genauer auf uns wirken lassen. Hier steht sie noch. Gott kam nicht als Superman, sondern als Superman-Gegenteil auf diese Welt. Klein und zerbrechlich, als kleines Baby. Ich kann dieses Wunder immer nur ehrfürchtig bestaunen, kann es doch kaum begreifen. Der in Raum und Zeit und Ewigkeit unendlich weite Gott, Schöpfer der Milliarden im Kosmos verteilten Gestirne, kommt auf unsere Erde, auf diese so unbedeutend winzige Erde und bedrohte Erde. Dieser Gott legt seine Unendlichkeit, seine Göttlichkeit in ein kleines Leben, das im Bauch einer jungen Frau heranwächst und unter ärmsten Umständen geboren wird. Die Geburt unserer Magdalena war schon im Krankenhaus anstrengend und aufregend genug, vor allem natürlich für Mutter und Baby. Aber Jesus kam nach einer stressigen Schwangerschaft auf Wandertour auch noch in einem Stall in der Futterkrippe zur Welt. In der Futterkrippe des Esels. Was für ein Abstieg Gottes. Der Pastor Wilhelm Busch beschreibt Weihnachten so: Wir alle wollen groß sein, Gott aber wollte klein sein. Wir alle wollen reich sein, Gott aber wollte arm sein. Gott, der stark war, wurde schwach, damit wir, die völlig schwach vor Gott stehen, stark würden. Er wurde arm um unsretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden, reich an Leben. Wenn man hier innehält, dann wird einem die Armut der Krippe anbetungswürdig. Da wird aller Glanz und alle Pracht der Welt armselig gegen die Herrlichkeit der Krippe in Bethlehems Stall. Und wie tiefgründig beschreiben das doch die alten Kirchenlieder. Die Völker haben dein geharrt, bis dass die Zeit erfüllet ward. Da sandte Gott von seinem Thron das Heil der Welt, dich, Gottes Sohn. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Gott hätte wirklich nicht mal ein Flugzeug gebraucht, um als Held auf die Erde zu fliegen. Und doch setzt er sich hilflos aus in die Armut und den Dreck dieser Welt. Gottes Liebe zeigt sich in der Hingabe zu uns Menschen. Allein aus Liebe gibt er sich uns Menschen hin. Diese Liebe zeigt sich in der Krippe. Gott schickt seinen eingeborenen Sohn in unsere Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Aber es bleibt nicht allein bei der Hingabe in der Krippe. Die Liebe Gottes wird auch offenbar durch das Opfer am Kreuz. Gottes Liebe wird sichtbar am Kreuz. Vers 10 im zweiten Teil heißt es, darin besteht die Liebe, dass Gott seinen Sohn gesandt hat zur Vergebung für unsere Sünden. Auch im ersten Johannesbrief, ein Kapitel weiter vorne, 3, Vers 16 heißt das, daran haben wir die Liebe erkannt, dass Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Diese Liebe Gottes ist alles andere als billige Liebe. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm denn nicht alles andere schenken? Gott hat sich für uns entschieden und gegen seinen eigenen Sohn. Alle, die hier Kinder haben oder Neffen, Nichten oder Patenkinder, die könnten wahrscheinlich folgenden Gedanken nachvollziehen. Ich könnte in einem besonders heroischen Moment sagen, okay, ich opfere mich für die Sache. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht besonders groß ist, könnte das auch mir passieren. Was mir niemals passieren würde, ist, dass ich mein Kind opfern würde. Niemals. Dann lieber nicht selbst, mich selbst, aber nicht mein Kind. Das gibt das ganze Ausmaß wieder, wenn Gott sagt, Gott ist Liebe. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont für uns. Gottes Liebe ist das größte Opfer. Aber für uns ist dieses Opfer die Befreiung. Jesus Christus hat sich alles auf seine Schultern laden lassen, was uns beschwerte und von Gott trennte. Wir sind durch sein Blut am Kreuz teuer erkauft, denn für uns gilt nun, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Im gleichen Brief im 1. Kapitel, Vers 9. Und er schenkt uns dadurch, was wir nie selbst erringen könnten: Leben, Vergebung, Erneuerung, Gemeinschaft mit Gott. Mit nichts anderem sollten wir Gott so identifizieren wie mit Liebe. Jedes bisschen an Gott ist durchtränkt, geformt, bewegt, bestimmt und durchwebt von Gottes Liebe. Und zwar von der Liebe zu uns. Gottes Wesen ist die Liebe und diese Liebe gilt uns. Diese Gewissheit wird hier nicht davon abgeleitet, ob wir vor Krankheiten oder Schicksalsschlägen verschont bleiben. Daran wird nicht festgemacht, dass Gott uns liebt. Der Krebs oder die Depressionen machen auch keinen Halt vor Christen, das wissen wir. Auch in unseren Familien gibt es genug Wunden. Auch uns treffen Unfälle. Werner hat es in seiner Predigt am 1. Januar ja ausgeführt. Christsein heißt auch Leiden. Wir erkennen Gottes Liebe also nicht daran, dass wir von Leiden verschont werden, sondern dass Jesus Christus für dich auf diese Welt gekommen ist und für dich in den Tod gegangen ist. Mein zweiter Punkt war, die Liebe Gottes zeigt sich in der Krippe und am Kreuz. Diese bedingungslose, sich verschenkende Liebe schmecken wir immer wieder im Abendmahl, wenn wir bedürftig vor den Gekreuzigten treten. Er spricht zu uns, für dich nichts als Liebe. Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. An diesem Punkt möchte ich kurz innehalten. Wir singen mit der Band, wie tief muss Gottes Liebe sein, und dann geht es weiter mit dem zweiten Teil der Predigt. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Zeigt sich in der Krippe und am Kreuz, war mein zweiter Punkt. Einen Nebensatz aus dem Predigttext habe ich bisher links liegen lassen. Im Vers 10 heißt es, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und daraus ergibt sich mein dritter Punkt. Gott hat dich zuerst geliebt. Das kommt übrigens im gleichen Kapitel des Johannesbriefes in Vers 19 gleich nochmal als Aussage. Dort heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Bevor wir irgendetwas sagen oder tun konnten, hat Gott uns schon längst geliebt. Da geht es uns wie meiner Tochter Magdalena und all den anderen neugeborenen Kindern, die noch nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen und das Leben selbst zu gestalten. Sie sind darauf angewiesen, dass die Eltern liebevoll umsorgen, den Hunger stillen, waschen und wickeln und in ein warmes Bett legen. Kinder erhalten die Liebe der Eltern und das Leben einfach geschenkt, frei und bedingungslos, bevor sie irgendetwas beitragen oder sich dazu verdienen könnten. Wie viel mehr gilt die Liebe Gottes zu uns? Gott hat dich zuerst geliebt, ohne Bedingung, ohne eigenes Zutun, ja sogar schon bevor du überhaupt im Mutterleib geformt wurdest, heißt es in einem Psalm. Und wie schwer fällt es uns doch oft, dies anzunehmen. Wie oft denken wir, dass Gott uns nur liebt, wenn wir ihn lieben? Und dass wir Gott schon alles recht machen müssten, dass er uns überhaupt lieben kann. Wir vergessen die frohe Botschaft, dass uns Gott zuerst und bedingungslos liebt und verbinden unser Geliebtsein mit unserem eigenen Tun. Wie wird Gott über mich denken, wenn ich meine guten Vorsätze zum Wachstum im Glauben für dieses Jahr schon am 5. Tag über den Haufen schmeißen muss? Jeden Tag wollte ich doch im Jahr 2020 nur 15 Minuten Stille mit Gott halten und jeden Tag Gemeinde liest Bibel lesen. Aber schon am 5. Tag dieses Jahres muss ich erkennen, dass jeden Tag auch alle 5 bisherigen Tage beinhaltet hätte. Und dass ich versagt habe und schon kann ich mich selbst weniger leiden. Da wird man vorschnell von Selbstzweifeln gepackt. Hans-Joachim Eckstein hat darauf einen so wundervollen Satz formuliert, wie ich finde: Wenn wir uns selbst nur für eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen könnten, dann hätten sich unsere Selbstzweifel gleich für eine ganze Ewigkeit verflüchtigt. Ich wiederhole nochmal: Wenn wir uns selbst nur für eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen könnten, dann hätten sich unsere Selbstzweifel gleich für eine ganze Ewigkeit verflüchtigt. Lasst uns die Zeit nehmen, dies uns immer wieder sagen zu lassen, wie es der Greifswalder Theologe Michael Herbst in seinem genialen Buch Lebendig treffend auf den Punkt bringt, wenn er schreibt: Du bist von Gott bedingungslos geliebt, egal ob du es weißt oder nicht, ob du es fühlst oder nicht, ob du meinst, es verdient zu haben oder nicht, ob deine guten Vorsätze für dieses Jahr schon wieder über Bord geworfen wurden oder nicht, ob du gerade gut drauf bist oder völlig neben der Spur. Du bist in seinem Herzen, du stehst vor seinen Augen, du bewegst sein Empfinden, du rührst ihn zu Tränen, du bringst ihn zum Lachen. Ja, Gott hat sich in dich verliebt. Er liebt dich persönlich grenzenlos, bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Frag mich nicht, warum er sich gerade in dich verliebt hat. Ich kann das von hier vorne nicht erkennen, aber er hat's getan. Du bist von Gott umsorgt und umgeben, getragen und erhalten, begabt und gesendet. Und das aus einem Grund, weil er dich so sehr liebt. Wären wir eine Pfingstgemeinde, würden jetzt Jubelschreie erhallen, Halleluja-Rufe würden hier ertönen. Jubelt dein Herz noch, wenn du diese gewaltige Botschaft hörst? Gott hat dich zuerst geliebt. Martin Luther hat es 1518 so formuliert: Die Sünder sind darum schön, weil sie geliebt werden. Nicht darum werden sie geliebt, weil sie schön sind. Liebe macht schön. Und jetzt verstehen wir auch, warum hier in der Gemeinde so viele schöne Menschen rumlaufen. Weil wir geliebt sind. Und diese Liebe, die uns ganz persönlich gilt, die kann uns nichts und niemand nehmen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, welche in Jesus Christus ist. Nochmal Vers 10. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat er uns mit Gott versöhnt. Nachdem wir nun herausgelesen haben, dass Gott mit Liebe gleichgesetzt wird, seine Liebe sich in der Krippe und am Kreuz zeigt und Gott dich ganz persönlich liebt, und zwar schon länger, als du es dir überhaupt vorstellen kannst, liegt es nun auf der Hand zu überlegen, wie wir auf diese Liebe Gottes reagieren sollen. In Vers 11 heißt es: Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Ich habe meinen vorletzten Punkt genannt: Gottes Liebe hört nicht bei dir auf. Gottes Liebe lässt dich wachsen, berührt dich, aber dabei bleibt es nicht. Gottes Liebe hört da nicht auf. Sie will nach draußen. Sie gibt dir erst die Fähigkeit, andere hingebungsvoll zu lieben. Das ist schon interessant. Hier steht erstmal nichts davon, dass wir Gott zurücklieben sollen. Wer nun Gottes Liebe erwidern will, muss seinen Bruder, seine Schwester lieben. Denn Gott selbst können wir ja nicht mal sehen. Wie können wir ihn dann lieben, ohne dass wir uns untereinander lieben, ist die Logik von Johannes. Wer Liebe empfängt, ohne sie weiterschenken zu wollen, verdeutlicht Jesus im Gleichnis von einem Diener des Königs, wie er darüber denkt. Ihr kennt das Gleichnis, dem der König seine hohen Geldschulden erlässt, die er aber nicht zurückzahlen hätte können. Aber Nachdem ihm die Schulden erlassen wurden, ist er nicht bereit, seinen eigenen Schuldner einen viel kleineren Schuldenbetrag zu erlassen. Dieses Verhalten verurteilt Jesus hart. Nachzulesen ist es in Matthäus 18 ab Vers 23. Barmherzigkeit und Liebe nur zu empfangen und nicht weiterzuschenken, ist nicht im Sinne Gottes. Gottes Liebe hört nicht bei dir auf. Am Anfang unseres Predigttextes im Vers 8 drückt es Johannes sogar drastisch aus. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht oder hat Gott nicht erkannt. Unsere Reaktion auf Gottes Liebe muss also sein, dass wir unsere Nächsten lieben. Puh, das ist gar nicht so einfach. Bei den Sympathischen, da fällt mir das ja noch leicht. Aber warum gibt es so viele nervige, selbstverliebte, machtbesessene Menschen? Doch auch ihnen gilt Gottes Liebe, sage ich mir dann, sonst bin ich am Ende ja nicht glaubwürdig. Also quetsche ich so viel angestrengtes Lieben aus mir heraus, wie nur irgendwie möglich, schraube an meinen Gefühlen herum und versuche mir noch ein bisschen mehr Mühe zu geben. Aber dann erwische ich mich doch wieder dabei, dass ich schlecht über andere denke, dass ich in Schubladen stecke, dass ich ständig dabei bin, zu be- oder verurteilen. Ja, hat der aber lange Haare, ist die aber selbst verliebt. Die hält sich aber für besonders wichtig. Der ist aber schwierig, der unvernünftig, der aber uneinsichtig. Und dann mache ich mir deswegen Vorwürfe, bin am Ende wieder völlig mit mir selbst beschäftigt und komme aus diesem Kreislauf von Ansprüchen an mich selbst und Selbstvorwürfen nicht heraus. Und ich merke, Gott ist Liebe. Ich bin es nicht. Liebe gedeiht nicht, wenn ich mich um mich selbst drehe, indem ich an meinen Gefühlen herumschraube und mir noch ein bisschen mehr Mühe gebe. Liebe kann ich nicht aus mir heraus erschaffen. Und nun sollen wir alle lieben? Alles soll gar an dieser Liebe hängen? Doch was nun? Liebe gedeiht nur, wenn ich als empfangender und bedürftiger Mensch immer wieder neu vor Gott trete, von dem wir wissen, dass er voller Liebe ist. Ihn um Vergebung bitte für meine Lieblosigkeit, mein Drehen um mich selbst und meine Sünden bekenne. So kann ich mich wieder voll von ihm und seiner Liebe füllen lassen. Und noch eine Sache ist mir wichtig geworden und die sage ich insbesondere denen, die in der Gefahr stehen, besonders leicht nur den Splitter im Auge des Nächsten zu sehen. Wir sollten wirklich nicht überrascht sein, wenn tatsächlich die Menschen, die Mitmenschen, die wir lieben sollen, selbst Sünder sind. Und wir sollten auch nicht überrascht sein, wenn tatsächlich und gerade diejenigen in unsere Liebe einbezogen werden sollten, die vielleicht nach rein weltlichen Maßstäben nicht liebenswert erscheinen. Wir haben eben nicht nur einen Sünder vor uns oder einen wirtschaftlich bankrotten Menschen, einen fremdaussehenden Flüchtling oder eine dem Alkohol verfallene Seele, ein verlassenes Kind oder eine hochaltrige, gebrechliche Person. Wir haben immer, in jedem Fall, ein Ebenbild Gottes vor uns, ein geliebtes Geschöpf, ein Menschenkind, auf das der Vater wartet, ein gekröntes Haupt, einen Grund für Jesus, im Stall geboren und am Kreuz geschlachtet zu werden. Was immer ihr einem dieser Geringsten tut oder nicht tut, das habt ihr mir getan oder verweigert, sagt Jesus. Lasst uns darauf Acht haben, dass diese Liebe Gottes nicht bei uns aufhört, sondern wir zu Werkzeugen werden, dass Gottes Liebe auf die sogenannten Geringsten überfließen kann. Und erheben wir uns nicht, weil wir meinen, wichtiger zu sein oder besser zu sein oder besonders toll zu sein. Und wir Gottes Liebe ja somit irgendwie besonders verdient hätten. Nein, erinnern wir uns immer wieder daran, woraus wir selbst leben. Und ich knüpfe an meinen zweiten Punkt an. Christus starb für die Schwierigen, die Unvernünftigen, die Wiederholungstäter. Er starb für die Uneinsichtigen, die mit guten Vorsätzen und schwachen Willen. Die schnell Verführbaren, die Undankbaren, die alles wie selbstverständlich einsacken. Er starb für die, die heute Schuld bekennen und es morgen wieder übel treiben. Ja, Gott sei Dank sogar für die, die sich ständig um sich selbst drehen. Er starb für mich, für dich, für uns, für geistlich bankrotte Wesen, bei denen bis zum Ende ihrer Tage nur sehr bedingt Besserung in Aussicht ist. Gegenüber mir selbst und anderen brauche ich da wirklich Geduld. Apropos Geduld, die kleine Schwester der Liebe, die für mich besonders eine große Herausforderung ist. Vielleicht hat es Jesus ja ungefähr mit uns so leicht wie mit jener Erzieherin im Kindergarten, die einem etwas verpeilten Dreijährigen in die Winterschuhe helfen sollte. Mühsam geht es. Es wird gestoßen, gezerrt, geruckelt. Aber dann klappt's. Erst der eine, dann der zweite. Als es geschafft ist, sagt der Kleine, aber die Stiefel sind ja falsch rum. Tatsächlich, alles wieder zurück und von vorne. Unter heftigen Zerren, Ziehen, Ruckeln. Erst raus, dann wieder rein. Und dieses Mal richtig rum. Erst rechts, dann links. Die Erzieherin ist schon ein bisschen genervt. Aber dann ist es geschafft. Da guckt sie der Kleine an und sagt, das sind nicht meine Stiefel. Die Erzieherin merkt, wie der Ärger in ihr hochkriegt. Hässliche Worte liegen ihr auf der Zunge und wollen nach draußen. Warum sagst du das denn erst jetzt, schnaubt sie, während sie die Schuhe wieder von den Füßen zerrt. Weil sie meinem Bruder gehören, aber meine Mama hat gesagt, ich soll sie heute tragen, weil es so kalt ist. Jetzt ist es bald soweit. Die Erzieherin ist bereit, alle Pädagogik zu vergessen und einfach loszubrüllen. Dennoch wieder stoßen, schieben, zerren, ruckeln, bis die Schuhe zum dritten Mal am Fuß sitzen. Fertig geschafft. Sie braucht jetzt erstmal einen Kaffee. Nur eins noch. Sag mal, wo hast du denn deine Handschuhe? Antwort. Ach, die habe ich vorne in die Stiefel gestopft. Sind wir nicht manchmal vor Gott auch so kompliziert wie dieser kleine Junge? Braucht Gott mit uns nicht manchmal noch viel mehr Geduld als die Erzieherin in dieser Geschichte? Auch uns tut Geduld gut, sowohl mit uns selbst, aber eben auch mit anderen, die von uns entgegengestreckte Liebe vielleicht nicht so annehmen, wie wir es erwarten würden. Die Liebe und auch die Geduld Gottes hört eben nicht bei uns auf. Lasst uns deshalb auch Geduld mit unseren Brüdern, Schwestern, Eltern, Arbeitskollegen und Nachbarn haben. Aber wie erkennt denn unser Arbeitskollege, unser Nachbar meine Liebe zu Jesus? Und mein letzter Punkt, die Liebe zueinander ist unser Erkennungszeichen. Mein Nachbar, mein Nächster, mein Arbeitskollege erkennt die Liebe, unsere Liebe zu Jesus an der Liebe zu unserem Nächsten, an unserer Liebe zu den anderen, zueinander. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber wenn wir einander lieben, wird Gott nach Vers 12 in unserem Verhalten zueinander sichtbar. Auf diese Weise lebt dann Gott auch für andere sichtbar in und unter uns. Die Liebe Gottes in uns wird also sichtbar, spürbar und erfahrbar. Zusammengefasst, die Liebe zueinander ist unser Erkennungszeichen. Und das sehe ich hier in der Gemeinde an so vielen Stellen und kann leider nur wenige Beispiele nennen. Die Liebe zueinander in dieser Gemeinde sehe ich zum Beispiel am Umgang mit Geflüchteten, der Gruppe von Iranern, die im Heiligabendgottesdienst singen und so bereichernd sind. Den Stand am Weihnachtsmarkt, der so liebevoll eingerichtet war und rund um die Uhr mit Gemeindegliedern besetzt wurde, damit durch Kalender, Bücher und christliche Geschenke auch die Botschaft des Evangeliums in Haushalte einzieht, die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Ich sehe die Liebe an den treuen Mitarbeitern, die sich in den Kinder- und Jugendgruppen und in anderen Bereichen verschenken. An den vielen kleinen Aufmerksamkeiten, das Erkennen des müden Blicks, das Wissen um den Geburtstag, die Hilfe beim Streichen, der Wohnung, den Fahrdienst, alles, was es hier so gibt. Und vielleicht auch gerade an den Gemeindemitgliedern, die auch mir persönlich zu Glaubensvorbildern wurden. Die sie mir wie Edelsteine erscheinen. Nicht, dass sie von sich aus leuchten, aber sie reflektieren die Liebe Jesu wie ein Licht so farbenfroh und strahlend, dass man sich unwillkürlich nach der Lichtquelle umschaut. Und dennoch können wir auch immer wieder kritisch fragen, ist die Liebe wirklich unser Erkennungszeichen? Nicht nur persönlich, sondern auch für uns als Gemeinde? Ist es das, was uns von weltlichen Vereinen abhebt? Was sind denn die Aspekte, die die Liebe zueinander zu unserem Erkennungszeichen machen? Gelebte Liebe baut den anderen auf und macht ihn stark. Gelebte Liebe nimmt die Angst vor dem anderen. Man muss keine Angst vor Angriffen oder schlechter Stimmung haben. Gelebte Liebe erlaubt auch mal Fehler zu machen. Gelebte Liebe ermöglicht aber auch konstruktive Kritik. Da weiß man, dass einem der andere sein Verhalten oder seine Fähigkeiten mit liebevoller Motivation spiegelt, weil er einen gerne hat, nicht um ihn eins reinzuwürgen. Gelebte Liebe schafft eine Atmosphäre, in der man seine Gaben gern einbringt, weil in einem gesunden Maß gewürdigt wird, was man tut. Gelebte Liebe schafft eine Atmosphäre, in der mein Gegenüber sein Schutzschild abnehmen kann, offen, ehrlich und verletzlich werden kann und so Raum geschafft wird für Seelsorge, Sündenbekenntnis und damit die Begegnung mit Gott. Das könnte ich jetzt so lange weitermachen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Dann wird die Liebe zueinander unser Erkennungszeichen. Die 5 Punkte, die mir im Predigttext besonders wichtig geworden sind, möchte ich nochmal zusammenfassen. Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist von Liebe durchtränkt, die über das menschliche Verständnis und weit über die menschliche Liebe hinausgehen. Wie zeigt sich diese Liebe? Gottes Liebe zeigt sich in der Krippe und am Kreuz. Sie ist Opfer und Hingabe. Sie ist Vergebung und neues Leben. Wem gilt diese Liebe? Dir. Dir ganz persönlich, bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Gott hat dich zuerst geliebt, schon vor deinem ersten Atemzug, und er wird dies auch morgen immer noch tun. Und welche Auswirkungen hat es, wenn du diese Liebe annimmst? Gottes Liebe bleibt nicht nur bei dir stehen, Gottes Liebe hört nicht bei dir auf. Sie wird mehr, wenn du sie verschenkst. Und wie werden die anderen Menschen darauf aufmerksam, dass Gott Liebe ist? Die Liebe Gottes zueinander ist unser Erkennungszeichen. Die Liebe zueinander, Entschuldigung, ist unser Erkennungszeichen. Du fragst abschließend, ja, wie kann ich es denn nun schaffen, meinen Nächsten zu lieben? Voraussetzung ist wohl, dass ich mir Gottes Liebe gefallen lasse. Wir können Liebe nicht produzieren. Wir können Gottes Liebe nur widerspiegeln. Wir dürfen Edelsteine sein, die Liebe Gottes wie ein Licht reflektieren und für andere Menschen damit selbst zum Licht werden. Wenn ich mir selbst Gottes Liebe nicht gefallen lasse, wie könnte ich dann glaubwürdig Gottes Liebe weitergeben? Lass dich also von Gott lieben, damit du seine Liebe reflektierst. Sei du die richtige Frau, der richtige Mann, zur richtigen Zeit, bei der richtigen Person. Du weißt nicht, wie das geht? Ich auch nicht. Aber Jesus weiß es. Gib dich ihm hin. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.